Jetzt gehen wir wieder rein in das Wort Gottes. Seid ihr noch fähig und willig, Dinge aufzunehmen? Könnt ihr erstmal alles so nehmen und erstmal mitschreiben und dann in den nächsten Wochen und Monaten dann das alles dann auspacken und entdecken und nachbeten und dort hineingehen und diesen Lebensstil dann eintrainieren. Und das wird sehr viel freisetzen. Ich habe angefangen, ein bisschen das zu entfalten, dass es Gott darum geht, dass er uns zu sich ziehen will und dass er möchte, dass wir ihn erkennen. Gott zu erkennen ist ein ganz grundlegendes Thema in der Bibel. Und wenn im Alten und im Neuen Testament von Erkennen gesprochen ist, Gott zu erkennen, dann spricht das immer von persönlicher Erfahrung, von einem Kennenlernen aus Begegnung. Das hat nie etwas Theoretisches an sich und man lernt Gott nicht kennen, indem man Konzepte über ihn hört, sondern Konzepte können lediglich uns motivieren, jetzt diesen wunderbaren Gott selber zu entdecken. Aber es ist immer persönlich, aus Anschauung, aus Erfahrung. Und das ist, worum es Gott geht, dass wir ihn wirklich kennenlernen. Und wenn wir ihn kennenlernen, dann werden unsere ganzen Vorstellungen über das Leben, auch die Vorstellungen über uns selber und worum es eigentlich geht, werden sich grundlegend verändern, ohne dass jemand uns dazu zwingen muss. Einfach, weil wir Realitäten sehen und diese Realitäten zeigen uns einfach vielem, was wir danach gejagt waren. Das waren einfach nur Luftblasen und die haben keinerlei Bedeutung und keinerlei Bestand. Und wir setzen unser Vertrauen nicht mehr auf Nichtiges. Und diese ganze Geschichte, Gott zu erkennen, auch Gott zu erkennen durch den Dienst des Heiligen Geistes, die möchte ich ein bisschen weiter entfalten. Lass uns einmal zu 3 Schriftstellen gehen im Petrus. Wir beginnen mit 2. Petrus, Kapitel 3 und dann gehen wir noch zu Kapitel 1 und danach noch zu 1. Petrus, Kapitel 1. 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 18. Ich habe den ersten Teil dieses Verses schon ganz am Anfang zitiert, aber jetzt wollen wir das Ganze einmal anschauen. 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 18. Wachst aber in der Gnade. Dieses Seminar geht um Mündigkeit, um Reife, Wachstum. Wachst in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Wir sollen wachsen in der Gnade. Und dies ist eine der Schriftstellen, wo wir nicht die Bedeutung von Gnade haben, wie das viele Leute nur so sehen. Sie sehen Gnade als ein unverdientes Wirken Gottes, das unsere Schandtaten irgendwie bedeckt und ausbügelt und aus der Welt schafft. Und natürlich die Gnade der Vergebung und die Gnade der Reinigung von den Dingen, mit denen wir uns verunreinigt haben, ist ein wesentlicher Aspekt der Gnade. Aber wenn du alle Schriftstellen über Gnade mal anschaust, die allermeisten Schriftstellen haben nicht diese Bedeutung von Gnade, dass es sozusagen das Geschenk der Vergebung und der Reinigung ist. Der überwiegende Schrift, die überwiegende Anzahl der Schriftstellen von Gnade bedeutet etwas viel, viel Tieferes. Es bedeutet göttliche Kraftausstattung. Gnade ist göttliche Befähigung, den Willen Gottes zu tun. Das ist Gnade. Es ist eine Ausstattung, die Gott uns gibt und die uns dann befähigt, auf einem anderen Niveau zu leben und zu handeln. Also es ist die Gnade, die uns befähigt, den Willen Gottes zu tun und zu verhindern, dass wir fallen und dann wieder Vergebung brauchen. Natürlich, solange wir fallen und überall da, wo wir fallen, wir sollen umkehren und wir sollen Gott um Vergebung bitten und ohne Schnörkel und ohne Schuldverschiebung die Sache so nennen, wie Gott sie nennt. Und wir haben Gnade, sprich Vergebung ohne Ende. Natürlich. Aber es gibt mehr als das. Es gibt göttliche Kraft, die uns hochhebt und sie uns befähigt, in neue Dimensionen aufzusteigen und die uns befähigt, den Willen Gottes zu tun. Wir können kurz einen Sprung machen, mach ein Lesezeichen oder etwas hier rein im zweiten Petrus, da müssen wir gleich zurückgehen, aber wir gehen mal schnell zu Titus, Kapitel 2. Und da haben wir eine solche Schriftstelle über die bevollmächtigende Gnade, über die Gnade der Kraftausstattung. Kapitel 2, Titus Kapitel 2, Vers 11. Die Gnade unseres Gottes ist erschienen. Heilbringend erzieht uns oder trainiert uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Hier haben wir die Hauptanwendung von Gnade. Es ist göttliche Kraftausstattung, damit wir seinen Willen tun können. Gott ist kein harter Gott, der unerfüllbare Gebote gibt, sondern er gibt uns seine Gnade. Und um so zu leben, dass wir ihm gefallen, brauchen wir Gnade. Und wir sollen zunehmen, geht wieder zurück bitte zu Petrus, wir sollen zunehmen in unserer Fähigkeit, Gnade zu empfangen. Wir sollen wachsen in der Gnade. Und dann geht es weiter. Und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wenn man das so liest und man hätte nur diesen Vers, man würde denken, okay, wir sollen wachsen in der Gnade und wir sollen wachsen in der Erkenntnis des Herrn. Ist sicherlich auch richtig, aber was Petrus hier meint, wächst in der Gnade durch Erkenntnis des Herrn. Die Erkenntnis Gottes ist der Schlüssel, ist der Weg, wie Gnade in unser Leben kommt. Wir gehen zu 2. Petrus 1. Gnade und Friede, Vers 2, werde euch immer reichlicher zuteil in oder durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseren Herrn. Hier sehen wir es. Wir sehen Jesus, wir erkennen ihn, wir begreifen, was für ein wunderbares Wesen er hat. Und indem wir ihn sehen im Geist, kommt Gnade. Gnade wird freigesetzt. Gnade fließt, indem wir sehen. Wir sehen und wir bekommen etwas. Wir sehen und wir bekommen etwas. Ist das nicht wunderbar? Nicht Anstrengung, sondern Aufschauen und Gott bittet uns, die Augen aufzutun und ihm zu erlauben, uns sehfähig zu machen. Und wir beginnen zu sehen, was normale Menschen mit natürlichen Augen gar nicht sehen können. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 13. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Das ist Disziplin in unseren Gedanken. Das ist eine Klarheit unseres Denkens. Ausgerichtet und geprüft innerhalb der Bahnen des Wortes Gottes. Wir müssen lernen, unser Denken zu erneuern. Wir müssen lernen, über Gott zu denken, wie Gott sagt, dass er ist. Wir müssen lernen, über uns zu denken, wie Gott sagt, dass wir sind. Wir müssen lernen, über das Leben mit Gott zu denken, wie Gott sagt, dass es ist. Gott ist die Wahrheit. Und wenn wir irgendwelche Gedanken und Ideen und Einsichten und Wünsche oder Gefühle haben, die nicht mit Gottes Wort übereinstimmen, wir machen diese Dinge zu unserem Feind. Egal wie schön sie sich anfühlen, wir machen sie zu unserem Feind. Sie werden uns berauben, wenn wir ihnen Gelegenheit dazu geben. Und wir erlauben nicht, dass sie in unserem Leben sich ausbreiten. Wir umgürten die Lenden unserer Gesinnung. Wir sind nüchtern. Hofft völlig auf die Gnade, die euch dargebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Da haben wir es wieder. Gott will uns Jesus zeigen, die Schönheit, die Herrlichkeit, die Einzigartigkeit, die Überragenheit Jesu. Und wenn wir das sehen, kommt Gnade in unser Leben. Gott macht uns sehfähig, wir schauen auf und sehen und wir empfangen. Das ist das Prinzip. Es ist nicht deine kleine Kraft, mit der du dich mühen sollst und versuchen sollst, irgendwie deinen sturen Charakter zu verändern. Es ist Sehen, es ist Wahrnehmen, etwas Neues zu sehen. Und ich sagte vorhin, der Heilige Geist ist der Geist der Offenbarung. Und sein Lieblingsthema ist Jesus. Sein Lieblingsthema ist die Person, das Wesen, das Herz Jesus, seine Gesinnung, seine Motivation, seine Haltung. Das sollen wir sehen. Und wir können es nur auf eine einzige Art und Weise sehen. Und das ist durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist uns gegeben, um Jesus zu sehen. Jesus sagt zu den Jüngern, Johannes 16, kannst du nachlesen, ich gehe und ihr seht mich nicht mehr, aber eine kleine Weile und ihr seht mich wieder. Und dann fährt er fort und euer Herz wird sich freuen. Jesus zu sehen setzt etwas frei in uns, was wir so dringend brauchen und leider so oft am verkehrten Platz suchen. Befriedigung des Herzens. Und der Heilige Geist ist derjenige, der uns die Augen auftut und der uns sehfähig macht. Und er möchte uns Jesus zeigen, die Herrlichkeit Jesu. Und viele haben das noch nie gehört, noch nie ergriffen. Und da ist nicht diese Leidenschaft, da ist nicht diese Sehnsucht, da ist nicht dieser Schrei. Lass mich deine Herrlichkeit sehen, so hat Mose gebetet. Und er hatte nicht nur den Schrei und das Gebet, er hat bekommen, worum er gebeten hat. Und wir werden bekommen, wenn wir darum bitten. Weil es ist Gottes Anliegen, Gott weiß, unser Leben kann nicht wirklich rundlaufen und wir können nicht wirklich wachsen, ohne dass wir die Herrlichkeit Jesu sehen. Es ist völlig ausgeschlossen. Lass uns zu Johannes 17 gehen. Und das ist dieses wunderbare Gebet von Jesus, das uns aufgezeichnet ist und wo so viel Schätze drin sind. Ein, zwei Dinge habe ich daraus schon kurz. Aber jetzt schauen wir einmal Vers 24 an. Jesus betet, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien. Jesus sehnt sich nach Gemeinschaft. Sein Verlangen ist nach mir. Wenn ich das nur glaube, habe ich Motivation, die stärker ist als die Abneigung und die Faulheit des Fleisches. Er hat Gefallen daran. Er genießt Zeit mit mir. Das ist mit das Schwerste, was man überhaupt nur glauben kann. Gott genießt mich. Aber wenn wir uns demütigen und wenn wir sagen, Gott, dein Wort ist die Wahrheit und alle Gefühle und Gedanken und Einschätzungen, die dir widersprechen, mache ich zu meinem Feind. Ich demütige mich, ich empfange Gnade. Wir lernen zu glauben, diese Wahrheit, dass wir kostbar sind für ihn und dass er uns gerne in seiner Nähe haben möchte. Er begehrt uns. Er begehrt uns. Jakobus sagt, der Geist, den er in uns wohnen ließ, der begehrt und eifert. Gott hat einen Geist in uns wohnen lassen. Und dieser Geist ist ein eifernder und begehrender Geist. Es ist der Heilige Geist. Oh, wie sehr brauchen wir, um zu wachsen, diese Partnerschaft mit dem Heiligen Geist. Und viele versuchen das ohne Heiligen Geist und dann wundern sie sich, warum es nicht richtig klappt. Und irgendwann geben sie auf und dann suchen sie doch wieder die Erfüllung ihrer Wünsche und Bedürfnisse in der Welt. Und sie sind die elendsten von allen. Sie können nicht von ganzem Herzen die Welt genießen Und Gott können sie auch nicht genießen. Die Sünder wenigstens können die Welt genießen. Aber sie sind dazwischen und sie haben nichts von allem so richtig. Wir brauchen den Heiligen Geist, um zu lernen, Gott zu genießen. Dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Es ist ein vollkommen neuer Lebensstil. Und der Heilige Geist lehrt uns und eröffnet uns die Augen für Wahrheit. Jesus will dich haben bei sich, ganz nahe. In Markus, ich glaube, es ist Markus 2, glaube ich, bin ich ganz sicher. Da heißt es in Bezug auf die Apostel, er berief die Apostel, dass sie bei ihm seien und er sie aussendete zu predigen. Das ist eine zweifältige Berufung. Und viele betonen den Dienst und betonen Evangelisation und betonen, wir müssen arbeiten für den Herrn. Aber Jesus hat einen zweifältigen Ruf. Und der erste ist, zu ihm zu kommen und dort etwas zu empfangen, aufgebaut, gestärkt, erfrischt, belebt, motiviert zu werden, aufgetankt zu werden und dann zu gehen und zu dienen. Und wenn wir diese beiden Bereiche zusammen entwickeln in unserem Leben, den Dienst, aber auch zuvor die Gemeinschaft mit Gott. Wir werden niemals ausbrennen, wir werden niemals müde werden, wir werden niemals welk werden, sondern wir sind frisch. Weil wir haben das Leben aus Gott in uns. Und Gott ist frisch. Wusstest du das? Jeden Tag. Er ist absolut frisch. Seine Gnade ist neu. Jeden Morgen. Gott wacht nicht auf morgens und sagt, ach, schon wieder ein Tag, wie kriegen wir den nur rum? Hat noch irgendein Engel ein Kreuzworträtsel, was ich noch nicht kenne? Gott ist nicht gelangweilt. Gott geht es gut. Gott ist herrlich jeden Tag. Ich meine, er schläft auch nicht, das ist jetzt rein menschlich gesprochen. Er ist fit, er ist lebendig. In der Mitte all der Probleme, die er hat, ist er ermutigt. Schluckt keine Antidepressiva. Gott ist ermutigt. Gott genießt das Leben. Wusstest du, dass Gott gerne Gott ist? Schon mal darüber nachgedacht? Dass er sich freut, dass er Gott ist, dass er genießt, Gott zu sein? Ja, was denn sonst? Meinst du, der stöhnt? Wer hat mir diesen Job zugeschustert? Gott ist das Leben. Und dieses Leben ist uns gegeben. Deswegen weiß ich, wenn ich müde, lahme, lasche, halbherzige, bedrückte, frustrierte, enttäuschte Christen vor mir habe, was sie brauchen, ist eine neue Begegnung, eine neue Gemeinschaft, eine neue Nähe mit Gott. Man kann nicht ihm nahe kommen und immer noch bedrückt und frustriert und enttäuscht sein. Das ist unmöglich. Weder enttäuscht über sich selber noch enttäuscht über die anderen. Das gibt es nicht. Das gehört zum Wesen Gottes, inmitten all der Probleme, die er hat mit diesem Planeten und speziell mit seiner Gemeinde, ermutigt zu bleiben. Und wenn du Verantwortung hast, sei es im Hauskreis oder in der Gemeinde oder als Ältester oder irgendetwas, sorge vor allen Dingen dafür, dass du ermutigt bist und ermutigt bleibst. Ja, aber die Finanzen sind nicht so, wie sie sein sollen. Wie soll man da ermutigt sein? Schau auf Gott. Und die Leute machen nicht das, was ich ihnen sage. Und wie soll man da ermutigt sein? Schau auf Gott. Wenn Gott ermutigt ist und wenn sein Leben in dir ist, dann wird er dir beibringen, in der Mitte aller Probleme auch schon ermutigt zu sein, bevor die Sache geregelt ist. Weil wenn wir aus Missmut, aus Enttäuschung, aus Ärger, aus Anklage und Ungeduld heraus dienen den Menschen, es wird die Sache nur noch verschlimmern. Es wird nichts helfen. Es wird nichts helfen. So, wenn du effektiv sein willst, tu dir was Gutes und lerne ermutigt zu sein. In Gott. Von David heißt es, als sein großer Bedrängnis war, seine eigenen Leute wollten ihn steinigen. Ich meine, das ist ein ziemliches Problem, nicht wahr? Würdest du da auch denen zustimmen? Das war schon eine mittlere Krise. Die Leute wollten ihn steinigen. David aber stärkte sich in dem Herrn. Halleluja. Er sagt nicht, wo ist mein Therapeut? Er stärkte sich in dem Herrn, in der Mitte von solchen Problemen. Und das Wort Gottes sagt, wir können aufschauen, wegsehen von uns selbst auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Es ist möglich, wenn es ein Gebot ist, wenn es ein Befehl ist, dann muss es eine Möglichkeit geben, das zu tun. Jeder Befehl ist eine Verheißung. Jeder Befehl ist eine Verheißung. Wenn Gott mir etwas gebietet, dann gibt es irgendwie eine Möglichkeit, von ihm Gnade zu bekommen, zu tun, was er mir gebietet. Weil Gott nicht hart ist, weil Gott nicht ungerecht ist, weil Gott nicht sich daran freut, mir unlösbare Aufgaben zu geben und dann sitzt er da oben im Himmel und freut sich, wie ich mich mühe und weiß, dass ich das gar nicht schaffen kann und fragt sich, wie lange es wohl dauert, bis ich rausfinde, dass das unmöglich ist. Gott ist ein helfender Gott. Ein gnädiger Gott, er ist nicht ungerecht. Und das, was er gebietet, dazu verhilft er auch. Amen. Amen. Wir sind gerufen, bei ihm zu sein. Ganz nahe bei ihm zu sein. Jetzt geht es weiter. Dass sie bei mir sein, wo ich bin. Und jetzt kommt eigentlich das, worauf ich hinaus wollte. Damit sie meine Herrlichkeit schauen. Was ist der Grund des Nahseins bei Jesus? Dass wir die Herrlichkeit Jesus sehen. So wenige Gläubige findest du, die mit Eifer dahinterher sind, die Herrlichkeit Jesus zu sehen. Aber das wird sich ändern. Weil die menschengemachten Programme immer weniger Hoffnung abwerfen, dass das noch irgendwann etwas bringen könnte, was wirklich dauerhafte Befriedigung oder geschweige denn Wachstum oder die schon lange zitierte Erweckung bringen könnte. Die Bereitschaft der Menschen, nicht mehr auf menschengemachte Programme und Modelle und Angebote hereinzufallen, sinkt rapide. Und immer mehr sagen, es muss doch etwas anderes geben. Das kann doch nicht alles sein. Da muss doch noch irgendetwas sein, was mich wirklich heraushebt, was mich wirklich belebt, was mich wirklich ermutigt, was mir wirklich konstant Kraft gibt. Da muss doch etwas sein. Und es sind nicht die Ideen und Programme von Menschen. Es ist eine Person. Es ist Gott. Und wir sind eingeladen, in seine Nähe zu kommen. Um ihn zu sehen, nicht eine Prophetie über unser Leben zu bekommen. Was nützt dir, wenn Gott seinen Plan für dein Leben dir offenbaren würde? Aus lauter Gnade tut er das nicht, weil du wärst hilflos überfordert, du würdest Riesenangst bekommen. Und darum zeigt Gott, wenn überhaupt, dann nur Bruchteile von dem, was er vorhat mit dir. Aber die Leute glauben das nicht. Sie denken, das Glück kommt, wenn sie endlich wissen, was der Plan Gottes ist, was ihre Bestimmung ist, was ihre Berufung ist. Und wo irgendwo ein Prophet auftaucht und Berufungen ausruft, da rennen die Leute in Scharen. Und dann sammeln sie die Prophetien und versuchen aus den Prophetien irgendwie etwas zu ziehen. Aber aus einer Prophetie kannst du nur etwas ziehen, wenn du den kennst, der dieses Wort gegeben hat. Und das ist der Heilige Geist. Eine Prophetie getrennt von der Gegenwart Gottes wird kein Leben freisetzen. Ich gehe mal davon aus, dass diese Prophetie wirklich echt ist. Die anderen sowieso können kein Leben freigeben. Aber das Leben kommt nicht aus der Prophetie, sondern aus der Beziehung, aus der Freundschaft mit der Person, die dieses Wort gegeben hat. Da kommt die Hoffnung her. Da kommt die Ermutigung her. Jesus ruft uns in seine Nähe und er hat es auf seinem Herzen, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Und das ist ein Riesenunterschied, ob du sagst, oh, ich lese, Mose hat gebetet, ich will deine Herrlichkeit sehen, ich bete das auch mal, vielleicht hört Gott mein Gebet. Oder du entdeckst eines Tages, lange bevor du überhaupt über Herrlichkeit nachgedacht hast und ob das wichtig sein könnte für dein Leben, hat Jesus schon längst beschlossen, er will, dass du seine Herrlichkeit siehst. Er will das. Und die Herrlichkeit zu sehen, ist ein anderes Wort für, in Gott glücklich zu sein, in Gott erfüllt zu sein, in Gott gestärkt, getränkt, getröstet zu sein, Geborgenheit und Identität in ihm zu finden, Hoffnung zu haben, die vom Himmel kommt. Keine Ereignisse auf diesem Planeten können die Hoffnung, die vom Himmel kommt, zerstören. All das kommt aus der Herrlichkeit. Paulus sagt, es ist das Evangelium von der Herrlichkeit Christi. Und zweimal sagt er, wir sind berufen. Einmal heißt es, berufen zur Erlangung der Herrlichkeit. Das ist unsere Bestimmung. Geh einmal durch die Gemeinden und finde heraus, welchen Stellenwert hat Herrlichkeit. Viele Gemeinden haben nichts darüber gehört, können sich nichts darunter vorstellen. Da ist keine Sehnsucht, da ist kein Ihnen, wenn Sie was von Herrlichkeit hören, dann läuft Ihnen nicht schon geistlich gesprochen das Wasser im Mund zusammen. Das kann sich ausstrecken. Oh, das ist, was ich brauche. Davon habe ich schon ein paar kleine Vorgeschmäcker gehabt und das ist besser als irgendetwas sonst und ich will mehr davon haben. Und wir jagen nach der Gegenwart Gottes und wir wollen die Herrlichkeit haben. Aber das Christsein in der Endzeit wird Herrlichkeit einen ganz anderen Schwerpunkt geben. Herrlichkeit ist der Schlüssel zur Fülle, der Schlüssel zum Überleben, der Schlüssel für einen wirklichen Dienst. Oh, ich finde das so fantastisch. Jesus hat diesen heißen Wunsch. Ich will, dass sie bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Er will es. Wenn er es will, dann braucht es nur noch deine Einwilligung, auch was er will. Vielleicht hast du keine Ahnung, was Herrlichkeit ist, aber wenn ihm das wichtig ist und dann nur ein Funken von Wertschätzung und Respekt ihm gegenüber ist, dann sagst du, wenn dir das wichtig ist, dass ich das sehe, muss mir das auch wichtig sein. Wenn das dein Plan ist für mein Leben, ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich weiß eins, deine Gedanken über mich sind die besten. Und wenn du willst, dass ich deine Herrlichkeit sehe, was immer das bedeutet, hier bin ich. Hilf du mir und zeig du mir deine Herrlichkeit und lehre du mich, hineinzukommen in deine Gegenwart, um deine Herrlichkeit zu sehen. Und so wie in der ersten Gemeinde, so wird es auch in der Brautgemeinde in den letzten Tagen sein. Herrlichkeit hat einen ganz hohen Stellenwert. Und es ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und manche Menschen sagen, ja, ich weiß, eines Tages komme ich in den Himmel und dann werde ich die Herrlichkeit Gottes sehen. Davon redet das Neue Testament. Ich natürlich, das auch. Aber es gibt etwas anderes. Und das ist so dringend notwendig. Lass uns zu 2. Korinther gehen, Kapitel 3. Und hier sehen wir die Erfahrung der ersten Christen. Paulus beschreibt hier, was sie hatten. 2. Korinther. Und das ist die Passage, wo von der Decke gesprochen ist, deine geistliche Decke der Blindheit, der Verblendung, die nicht nur auf Israel ist, die auch auf allen anderen Menschen ist. Vers 17, der Herr aber ist der Geist. Wo der Geist des Herrn ist Freiheit. Das war früher so in den 70er, 80er Jahren so der große Slogan der charismatischen Bewegung, aber kein Mensch hat verstanden, was das eigentlich bedeutet. Und wir dachten, das ist die Freiheit, endlich dürfen wir mal im Schuh mit dem großen C wippen und müssen nicht irgendwie so steif im Gottesdienst da irgendwie langweilige Zeremonie machen und man fing an, in die Hände zu klatschen, wo der Geist des Herrn ist Freiheit. Nein, es ist die Freiheit von der Decke. Es ist die Freiheit von der Behinderung, die uns abgehalten hat, ihn zu sehen. Davon redet Paulus. Wir alle aber, siehst du, Paulus redet nicht von speziellen Dingen, die er als Apostel erlebt hat oder seine Apostelkollegen. Er redet von den Gläubigen damals. Das ist nicht Lehre, das ist nicht ein Gebot. Das beschreibt einfach nur apostolisches, neutestamentliches Christsein. Wir alle schauen, nicht werden schauen, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht. Die Decke ist weg. Die Herrlichkeit des Herrn an. Und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Vorhin habe ich gesagt, der Heilige Geist dient uns, öffnet uns die Augen und wir fangen an zu sehen. Und was wir sehen, hat eine prägende Kraft auf uns. Und hier siehst du es. Sie sehen die Herrlichkeit und was passiert? In diese Herrlichkeit werden sie verwandelt. Das Anschauen der Herrlichkeit Jesu bewirkt Veränderung. Nicht krampfhaftes Zusammenkratzen unserer letzten Willensenergien, Zähne zusammenbeißen und jetzt müssen wir gehorsam sein. Macht zwar keinen Spaß und wir wollen eigentlich was ganz anderes, aber wir sind nun mal Kinder Gottes und wir müssen gehorsam sein, koste es, was es wolle. Das ist Quatsch. Wenn wir ihn anschauen, werden wir verwandelt. Unser Geschmack wird verändert. Wir fangen an zu lieben, was er liebt. Und wir fangen an zu hassen, was er hasst. Sein Abscheu vor den bösen, gemeinen, unreinen Dingen wird unser Abscheu. Und so werden wir unser Leben verändern. So nehmen wir zu in Reinheit, weil Gott in uns ein Werk wirkt. Wir sehen den, der Gerechtigkeit geliebt hat und wir fangen an, Gerechtigkeit zu lieben. Wir sehen den, der Gesetzlosigkeit gehasst hat. Das ist Hebräer 1. Jesus wird dort so beschrieben. Du hast Gerechtigkeit geliebt, Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott dich mit Freude gesalbt, mehr als alle anderen. Die Quelle der Freude Jesu war die Herzensübereinstimmung mit dem Vater. Das war seine Quelle. Aber viele von uns glauben, ja, je heiliger ich werde, umso freudloser werde ich. Das ist nun mal der Preis. Aber im Himmel wird alles gut werden. Aber hier müssen wir heilig sein. Verlieren zwar jede Lebensfreude, aber immerhin werden wir heilig. Das hat der Teufel der Gemeinde eingeredet. Die biblische Wahrheit ist, je heiliger wir werden, umso fähiger werden wir, Anteil zu haben an der Freude Gottes. Das ist die biblische Wahrheit. Heiligkeit ist kein Opfer, Heiligkeit ist kein Verlust an Lebensqualität, sondern es ist die Tür in wirkliches Leben hinein. Das ist, was die Bibel sagt. Ihr dürft ruhig zu sowas Gutem mal Amen sagen, wenn ihr das glaubt. Wenn ihr das glaubt, bitte einfach nicht mechanisch Amen sagen, ohne dass du dahinter stehst. Aber wenn du dahinter stehst, dann mach auch mal den Mund auf und sag, jawohl, das ist gut, das nehme ich. Halleluja. Sie schauen die Herrlichkeit des Herrn an und werden verwandelt. Weißt du, warum die Christen dann Christen genannt wurden? Weil das Wort bedeutete kleine Christusse. Als man ihnen den Namen gab, Christen, da wollte man zum Ausdruck geben, die sind ja so Christus ähnlich. Also es gibt sichtbare, von der Welt wahrnehmbare Christusähnlichkeit. Es ist nicht ein langsamer, mühsamer, evolutionärer Prozess im Laufe von Jahrhunderten, bis irgendwie ein bisschen von Christus in uns etwas hervorkommt. Paulus müht sich ab für die Galater und er sagt, bis Christus wieder in euch Gestalt gewinnt. Also das war ein absehbarer Zeitraum von was weiß ich, 10 Jahre, 15 Jahre oder wie auch immer. Das war nicht eine endlose Spanne. Und vielleicht am Ende, wer ganz genau mit der Lupe hinschaut, der könnte einen Hauch von Christus im Leben dieses Menschen entdecken. Nein, das ist nicht so. Man kann wirklich verändert werden. Und wir werden verändert, wenn wir sehen. Und das ist der Grund, warum wir so wenig Demut in der Gemeinde haben. Weil wir Christus in seiner Demut, in seiner Hingabe, in seinem Verlangen, den Vater zu ehren und den Vater zu erfreuen, so wenig sehen. Wir sehen die Schönheit seiner Hingabe nicht. Und weil wir diese Schönheit seiner Hingabe nicht sehen, ist auch kein Verlangen in uns da und keine Wertschätzung. Der Heilige Geist, der Christus befähigt hat, auf diese Art und Weise zu leben, ist derselbe, der jetzt auf mir und in mir ist. Und er ist gekommen zu dem einen Zweck, das Christusleben in mir hervorzubringen. Halleluja. Es ist der Heilige Geist, der heiligt. Und er ist dazu da, dieses Leben hervorzubringen. Hast du einen Wunsch? Danke. So, wir sehen hier an dieser Passage, das war Standard des neutestamentlichen Christen, den Herrn zu sehen. Also in Gemeinschaft mit Gott zu sein und den Dienst des Heiligen Geistes permanent zu empfangen. Es ist der Geist, der die Augen auftut, der uns sehfähig macht. Lass uns einmal zu Epheser Kapitel 1 gehen. Hier ist eins von mehreren dieser berühmten, gewaltigen, kostbaren apostolischen Gebete. Epheser 1, 15 bis 23. Ein weiteres in Epheser 3, dann in Kolosser 1, Vers 9. Und später noch einmal in Kolosser 4 wird es noch einmal erwähnt. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke euer in meinen Gebeten. Das war nicht ein Gebet, das Paulus mal gebetet hat, sondern das war sein Lebensstil. Diese Art von Gebete zu beten für Menschen, denen er gedient hat und denen er das Wort verkündigt hat. Und weil wir diese Art von systematischer Fürbitte so wenig entwickelt haben, das ist ein Grund, nicht der einzige, aber ein Grund, warum das verkündigte Wort so wenig bleibende Frucht hervorbringt. Wir denken, wenn wir predigen, ja, dann hören die Leute das, dann wissen sie das, dann nehmen sie das und dann geht das so. Und das ist aber nicht so. Der Dienst von Apostel Paulus ruhte auf zwei Säulen, zwei Hauptsäulen. Und das war Verkündigung und Fürbitte. Fürbitte für die, die sein Wort schon gehört haben. Und er hat nicht irgendwas gebetet. Herr, lass doch die Gemeinde wachsen von 1000 auf 5000. Lass ihr Jahresbudget sich verdoppeln. Nirgendwo sehe ich sowas. Paulus war ganz klar qualitätsorientiert. Er wusste, wenn die Qualität stimmt, werden die Zahlen auch stimmen. So viele Gemeinden sind zahlenorientiert. Und denselben Eifer, den sie haben in Bezug auf Zahlen, sollen sie doch umlenken und auf die Dinge richten, die wirklich zählen. Und das, was zählt, ist geistliche Qualität. Es ist Christus, der hervorkommt in Gläubigen. Und Paulus betet dieses Gebet hier. Wir werden uns das jetzt anschauen und sehen, was das zu tun hat mit Wachstum und geistlicher Reife und Mündigkeit. Er betet dieses Gebet für Menschen, die er selber über 3 Jahre gelehrt hat. Er war 3 Jahre in Ephesus und hat sie dort gelehrt, apostolische Lehre gegeben. Es gab ein gewaltiges Wirken des Geistes in Ephesus und in der ganzen Region in Kleinasien. Und er betet hier für sie. Und jetzt kommen die Anliegen ab Vers 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung. In der Erkenntnis oder zur Erkenntnis seiner selbst. Paulus betet, dass diese Gläubigen den Geist der Weisheit und der Offenbarung empfangen. Das ist ein spezieller Dienst des Heiligen Geistes. Er hat viele verschiedene Dienste. Es ist der Geist der Furcht des Herrn und der Geist eben hier der Weisheit und der Offenbarung und mancher anderer kostbarer Dinge. Es sind nicht verschiedene Geister, es ist der Heilige Geist in verschiedenen Funktionen. Und hier wird der herbeigerufen durch das Gebet als Geist der Weisheit und der Offenbarung. Und was soll er tun? Soll Offenbarung geben über Gott. Das ist unser zu werden, erwachsen zu werden, indem wir Gott selber kennenlernen. Und ich sage es noch einmal, da ist ein himmelweiter Unterschied zwischen Gedanken, wie gut auch immer sie sein mögen, über Gott zu hören und Gott selber zu begegnen. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und das, was Wachstum und Veränderung und Motivation bringt, ist Gott zu begegnen. Wir brauchen eine Berührung mit seiner Heiligkeit. Wir brauchen eine Berührung mit seiner Demut. Wir brauchen eine Berührung mit seiner Furchtlosigkeit und Kühnheit und mit Klarheit und mit all den anderen wunderbaren Eigenschaften, die einfach zu ihm gehören. Wir brauchen Anschauung, Begegnung mit Gott. Es wird niemals das Wesen Gottes hervorkommen in der Gemeinde, wenn wir ihn nicht sehen und ihm nahe sind und ihn berühren und ihn erfahren. Und das war das Anliegen. Paulus sagt mit anderen Worten, was ihr braucht, ist Gott zu erkennen. Nun, denkt daran, er redet zu Leuten, die er selber 3 Jahre lang gelehrt hat. 3 Jahre Lehre von diesem gewaltigen Mann Gottes, von diesem Freund Gottes. Wir können uns gar nicht vorstellen, was das bedeutet. 3 volle Jahre. Und dann geht er weg und schreibt einen Brief und sagt, ihr müsst Gott erkennen. Ja, was haben die denn 3 Jahre lang gemacht? Gott erkannt. Aber eben nur ein bisschen. Am Ende seines eigenen Dienstes sagt, ich möchte ihn erkennen. Ja, hat er Gott nicht erkannt? Doch. Aber er wusste, da ist noch so viel mehr. Er redet zum Beispiel von den unausforschlichen Reichtümern Christi. Was für eine Sehnsucht, was für ein Verlangen, was für ein Drängen war in diesem Mann. Was für ein Wissen, dass da noch Dinge warten, die entdeckt werden müssen. Und wie viele haben sich schon zur Ruhe gesetzt heutzutage und sind müde und lustlos geworden und mögen nicht mehr beten und mögen nicht mehr sich aufraffen, mögen nicht mehr sagen, okay, das Feuer soll wieder brennen auf dem Altar meines Herzens. Sie sind abgeklärt und du erzählst ihnen Dinge aus dem Wort Gottes und sagen, ja, das haben wir früher auch schon gehabt. Das habe ich alles schon mal gehört. Das kenne ich alles schon. Es ist nicht die Frage, ob du Schriftstellen und Predigten über Schriftstellen schon mal gehört hast, sondern ob du jetzt aktuell in diesen Dimensionen lebst oder dich danach ausstreckst, darin zu leben. Das ist die Frage. Und wer abgeklärt und gelangweilt und müde abwinkt, lebt mit Sicherheit nicht in diesen Dimensionen. Man kann nicht in Nähe zu Gott leben und über ihn gelangweilt sein. Es ist völlig ausgeschlossen. Gelangweilte Christen haben eine Botschaft. Ich kenne Gott nicht und ich interessiere mich auch nicht dafür, ihn kennenzulernen. Das ist, was von ihnen kommt. Menschen, die voller Sehnsucht sind und die dabei sind, der Erkenntnis Gottes nachzujagen, werden nicht gelangweilt sein. Langeweile und Christsein schließt sich vollkommen aus. Vollkommen aus. Das gibt es überhaupt nicht. Dass ein Mensch, der Gott nachgeht, gelangweilt ist, das ist völlig ausgeschlossen. Auf meinen Reisen, ich muss auf viele Stunden, manchmal 6 oder 10 Stunden auf den nächsten Flieger warten. Ich langweile mich nie. Ich habe nie Langeweile. Ich habe immer was zu beten. Ich habe immer Projekte zu bewässern. Ich habe immer etwas zu beten. Ich habe immer etwas zu lernen und zu forschen. Ich bin immer beschäftigt. Ich habe nie Langeweile. Oh, was mache ich jetzt hier in Moskau? 10 Stunden, ist ja furchtbar. Weil egal wo ich bin, die Dinge, die für mich wichtig sind, das ist der Heilige Geist und das Wort Gottes und die Gegenwart Gottes. Das ist immer bei mir, ob ich in Moskau bin oder in Kirgisistan oder auf dem Bahnhof oder sonst irgendwo. Ein Christ, der gelangweilt ist in seinem Leben, ist ein Christ, dessen Eifer nach Gott erloschen ist oder der nie Eifer gehabt hat. Das kann auch sein. Aber wenn wir diesen Ruf hören, komm in meine Gegenwart, suche mich, lerne mich kennen, empfange mein Feuer, empfange eine Klarheit, die alles übersteigt, was du bisher gehabt hast. Sieh meine Herrlichkeit. Ich kann doch gar nicht gelangweilt sein, das geht doch gar nicht. Es ist völlig ausgeschlossen. Paulus hat das Verlangen, dass sie mehr von Gott bekommen. Und er sagt dann hier weiter, jetzt wird das näher erklärt, jetzt wird das ein bisschen aufgeschlüsselt, was das alles beinhaltet, dieses Gott kennenlernen. Dass wir den Geist der Weisheit und der Offenbarung bekommen zur Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Diese überragende Macht seiner Stärke, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch im zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt, Gott hat der Gemeinde Christus gegeben als Haupt. Und vom Haupt fließt die Weisheit, vom Haupt fließt das Leben, vom Haupt kommt alles, was wir brauchen. Und wir müssen verbunden sein mit dem Haupt. Und alles, was wir brauchen, fließt zu uns. Konstant, permanent, ununterbrochen. Der Strom Gottes hört nie auf. Und eigentlich im Griechischen, dieser Satz geht noch weiter. Das ist noch nicht zu Ende, da kommt noch etwas ganz, ganz Wesentliches. Aber weil das im Deutschen einfach nicht geht, ist dann da ein neuer Satz begonnen worden. Und da heißt es dann in Kapitel 2, Vers 1, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Und wenn du eine gute Bibelübersetzung hast, dann siehst du, hat er auferweckt in spitzen Klammern. Und das bedeutet, das steht da gar nicht. Tja, aber wenn es da nicht steht, warum bringen sie das dann her? Das ist eine interessante Sache. Dieses Verb, hat er auferweckt, kommt nur einmal vor, und zwar in Vers 20. Christus hat er aus den Toten auferweckt. Und dann muss man das dranhängen von Kapitel 2, 1. Und auch euch hat er auferweckt. Wenn du darüber Offenbarung bekommst, wirst du in neue Dimensionen katapultiert, weil du begreifst, als Christus lebendig gemacht wurde, als er im Totenreich war, getrennt vom Vater, unter der Herrschaft des Todes, durch den Heiligen Geist lebendig gemacht wurde, Dieses neue Leben, das er empfangen hat aus Gott, hat ihn automatisch befähigt zu herrschen und den Tod zu entwaffnen und zu entmachten. Christus hat keinen Ringkampf in der Totenwelt mit Satan und mit den Mächten der Finsternis gemacht, sondern er wurde auferweckt durch die Herrlichkeit des Vaters. Und dieser Zustand der Auferweckung hat augenblicklich klar gemacht, wer herrscht und wer besiegt ist. Augenblicklich. Und das, was mit Christus passiert ist, ist mit dir passiert, in demselben Augenblick. Da schlägt der Verstand Purzelbäume. Wie kann denn das sein, dass mit mir etwas passiert ist vor 2000 Jahren, wo ich dann noch gar nicht auf der Welt war? So, das ist eine gute Frage. Du kannst jetzt zwei Dinge tun. Du kannst darüber dir das Hirn zermartern. Und vielleicht in 10 Jahren wirst du in die Psychiatrie eingeliefert werden. Weil du es kriegst einfach das nicht hin. Wie kann das sein? Wie geht denn das, dass Gott an mir etwas tut, wo ich noch gar nicht da bin? Oder du kannst sagen, Gott, du bist Gott. Du kannst mir erzählen, was du willst, ich vertraue dir. Und bevor ich etwas verstehe, ich glaube es, ich nehme es. Und durch Glaube kommt Offenbarung, kommt Kraft. Und du begreifst, diese Kraft, die Christus aus dem Tod geholt hat, ist die Kraft, die in dir wirksam wurde, als du von Neuem geboren wurdest. In dir ist ein Leben, das schon durch den Tod gegangen ist. Wenn du das verstehst und wach hältst in dir, durch das Wort und durch Nachsinnen über dem Wort und durch Dankbarkeit und Anbetung, wenn du das wach hältst in dir, das, was Gott hier in mich hineingelegt hat, ist dieselbe Kraft, die Christus aus den Toten gebracht hat. Dann hast du einen riesen Vorteil. Weil du befähigt bist zu herrschen. Und du wirst nicht mehr runtergezogen, weder von der Ödigkeit und der Langeweile oder dem Widerstand deines Fleisches und auch nicht von dem, was die anderen mit sich bringen. Hör zu. Das ist wichtig für jeden Hauskreisleiter, das ist wichtig für jeden Gemeindeleiter, das ist wichtig für jeden Lobpreisleiter. Wir werden so schnell angekratzt von dem, was die anderen an Atmosphäre mitbringen. Aber wenn du weißt, der in mir ist größer als der, der in der Welt ist, dann bin ich ganz entspannt, sage, lass die alles mitbringen, allen Frust, allen Ärger, alle Sorge, alle Lähmung, alle Gleichgültigkeit. Lass sie nur ein bisschen sein in meiner Gegenwart und den Heiligen Geist bekommen, der von mir fließt, von meinem Leibe fließen Ströme lebendigen Wassers. Und das, was von mir fließt, ist stärker als das, was die an Sorge, an Ängsten, an Nöten, an Frustration und Langeweile mitbringen in die Versammlung. Lass sie nur lang genug sitzen unter dieser Berieselung. Und die Gesichter hellen sich auf und sogar Schweizer fangen an zu lächeln, sogar Schweizer fangen an zu reagieren und sagen sogar immerhin auf Zuruf, aber doch immerhin fangen an Amen zu sagen. Und auf einmal blühen die Leute auf und sie sind frisch und die Gesichter strahlen und sie sehen wieder rosig aus und du siehst totale Veränderung. Nur ein paar Stunden in der Gegenwart des Heiligen Geistes und sie sind wieder fit und aufgemöbelt. Der in mir ist größer. Mir ist egal, was die Leute mitbringen. Mir ist egal, wie bedrückt die sind. Mir ist egal, wie entmutigt die bin. Der in mir ist immer ermutigt. Amen. Und den lasse ich einfach raus. Den lasse ich einfach raus. Und der wird die Entmutigten ermutigen. Der wird die Enttäuschten wieder frisch machen. Das sind nicht irgendwelche Psychotricks. Oder perfekt durchgestylte Predigten nach dem berühmten Vorbild von Dr. So und so. Es ist einfach Leben, das hervorkommt. Und dieses Leben, das in dir ist, ist Leben, das schon durch den Tod gegangen ist. Das bedeutet, wenn dieses Leben noch einmal in Berührung kommt mit Tod, braucht der Tod gar nicht anzutreten. Hat schon verloren. Das heißt, es gibt kein zähes Ringen zwischen dem Leben in mir und dem Tod. Und wir müssen überlegen, ja, wer wird jetzt siegen? Wie so das bayerische Fingerhakeln, ja, im Bierzelt oder so, ja. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Und wie geht das jetzt am Ende aus? Wenn der Tod mir entgegenkommt und Hoffnungslosigkeit, Lähmung, Enttäuschung sind Formen des Todes in der Seele. Wusstest du das? So fängt Tod an. Hoffnungslosigkeit, dass der Heilige Geist deine Seele flutet und bewässert, dann kann keine Hoffnungslosigkeit bleiben. Und Leute, die mit Hoffnungslosigkeit in deine Umgebung kommen, werden das schnell loswerden. Weil der in dir ist größer. Halleluja. So müssen wir nicht frustriert sein als Prediger oder als Lobpreisleiter. Oh, meine Güte, das hatte ich mir alles anders vorgestellt. Zu Hause war ich so ermutigt. Ja, ich kenne das auch viele Male. Ich bete in meinem Zimmer, ich bin so ermutigt und bin Gott so nah und wow. Und dann komme ich in die Versammlung, dann sehe ich die Leute. Und denke ich, Herr, gut, dass du da bist. Gott ist nicht frustriert. Und er weiß, die Müden wieder aufzurichten. Und wer seinen Worten lauscht, bekommt Hoffnung und neuen Mut. Es ist das Leben, das durch den Tod gegangen ist. Jesus sagt, wer an mich glaubt, kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Johannes 5. Vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das heißt, der Tod liegt schon hinter dir. Klar, da wird noch der Moment kommen, wenn Jesus nicht bald wiederkommt, wo dein Puls zum letzten Mal schlägt. Aber das ist nicht der Sensemann, der dich kassiert. Sondern du wirst einfach befördert. Im nächsten Augenblick bist du beim Herrn. Amen. Das ist, was die Bibel sagt. Wir sind beim Herrn. Im nächsten Augenblick bist du beim Herrn. Also der Tod hat keine Macht mehr über uns. Der Tod liegt schon hinter uns. Durch Christus ist der Tod überwunden. Und ein Leben, ein unvergängliches Leben, ist ans Licht gebracht worden. Und unser Problem ist, dass wir so wenig Anschauung haben, so wenig wirkliches Verständnis, was es bedeutet, dass wir von Neuem geboren sind, dass Gottes Kraft Einzug genommen hat, dass Gott in uns wohnt. Und das Gebet von Paulus zielt darauf ab, dass uns die blinden Augen aufgetan werden und dass wir sehen, was passiert ist. Wir sehen diese alles überragende Kraft, die Gott hat wirksam werden lassen in Christus, als er ihn und auch mich und auch dich aus dem Tod herausgeholt hat. Seine Auferweckung ist deine Auferweckung. Und seine Himmelfahrt ist deine Himmelfahrt. Wir sind zusammen mit ihm nicht nur lebendig gemacht, sondern sind versetzt in himmlische Örter. Und der Teufel ist unter unseren Füßen. Das ist, was die Bibel sagt. Und es kann kein Sieg kommen über Bedrückung und Angriffe des Feindes, ohne dass ich Offenbarung habe, was das bedeutet, dass ich von Neuem geboren bin. Aber wenn du das weißt, dann kommt so eine Gelassenheit und nicht irgendwie Angst. Und wenn der Teufel kommt mit Einschüchterung und mit Bedrängnis, dann erinnere ich ihn daran, wer in mir wohnt. Und sage, möchtest du ihn noch einmal treffen? Er kann herauskommen, jederzeit. Möchtest du noch einmal eine Begegnung mit ihm haben? Der auf Golgatha dich nach Strich und Faden gedemütigt hat, der dir die Waffen weggenommen hat, möchtest du ihn noch einmal treffen? Er ist in mir, er ist bereit herauszukommen. Der in mir ist größer als der, der in der Welt ist. Und der Teufel weiß besser als irgendein Christ, was vor 2000 Jahren auf Golgatha passiert ist. Er weiß das. Er weiß, was seine Zukunft ist. Und darum ist das so ein belebendes Ding, wenn wir ihn an seine Zukunft erinnern. Er möchte so gerne uns von unserer Vergangenheit erzählen und was wir alles Schlimmes gemacht haben. Erlaub ihm das nicht und sag, ich erzähle dir was über deine Zukunft. Du landest im Feuersee, gequält ohne Ende, Tag und Nacht. Das ist, was die Bibel sagt. Und wenn da kein Humanismus in dir ist, dann fühlst du nicht irgendwie schade, sondern sagst, das hast du verdient. Und es gibt null Chance, das noch zu verändern. Es gibt null Chance. Du kannst betteln, winseln, dich bekehren, du kannst machen, was du willst. Null Chance, dem zu entkommen. Der Feuersee ist schon zubereitet. Und da ist ein Platz speziell für dich, Teufel. Da gehörst du hin und da wirst du landen. Und während du brutzelst und schmurgelst und winselst und schreist und leidest, werde ich jubeln vor meinem König. Das sind die wahren Verhältnisse. So sieht das Leben aus. So sieht unsere Zukunft aus. Halleluja. Der in dir hat die Welt überwunden. Der wird da wohl mit deinen kleinen Problemchen fertig werden. Aber wir müssen Raum machen. Er muss Gelegenheit haben, hervorzukommen. Er muss aufstehen können in uns. Gott steht auf und seine Feinde zerstieben. Der Sieg Gottes jetzt nach Golgatha über die Feinde ist einfach, er zeigt sein herrliches Angesicht. Das reicht aus. Wenn du das studieren willst, wir können jetzt nicht da reingehen, dann geh zu Psalm 68. Die Heiligen freuen sich über das Angesicht Gottes. Und dasselbe Angesicht Gottes, das hervorkommt und leuchtet über uns im Lobpreis, ist das Angesicht Gottes, was die Feinde zum Fliehen bringt. Gott sagt nicht mal, komm, wir kämpfen nochmal. Ich zeig dir nochmal, wie stark ich bin. Er zeigt nur sein herrliches Angesicht. Fertig. Und die Feinde fliehen. So, du siehst, wie die Machtverhältnisse sind. Darum ist das keine kleine Sache oder irgendwie eine religiöse Zeremonie am Ende des Gottesdienstes. Der Herr segne euch und behüte euch und lasse sein Angesicht leuchten über euch. Wenn wir im Reinen sind mit Gott, wenn da jede Sünde gereinigt und getilgt ist und wir Vergebung haben und Reinigung haben, dann ist das Angesicht Gottes da über dir und es leuchtet. Und das, was dir leuchtet, ist ein Schrecken